dumme Oh, hallo heute rauslassen?
Ja.
Also das wäre mal eine Möglichkeit, um mal tatsächlich dann mal wie ein vernünftiger Mensch einen Podcast anzufangen, weil sonst will sich das ja auch keiner anhören.
Das stimmt. Oder Victor hat irgendwie eine lustige Idee.
Nee, ich warte auf meinen Einsatz. Alles gut, ich bin ruhig.
Okay.
Das war dein Einsatz und das ist der Podcast.
Ah, verdammt.
Wollen wir so anfangen?
Ach komm, ja.
Wir nehmen das so. Also, herzlich willkommen zur sechsten Folge von dem großartigen Hanks-Podcast. Wir haben auch heute wieder einen Gast dabei und heute ist es der großartige, der preisgekrönte, der unvergleichliche Filmemacher. Wir freuen uns sehr, dass er heute dabei
Felix
ist.
Felix Burose.
Ja, ich wusste es.
Schön, dass wir beide den gleichen Gag hatten. Wir haben Victor. Victor Gütay ist heute dabei am Start, der Filmemacher und der das Genie hinter Werken wie Der Schatten über mir oder Meron das Geschenk oder und alles wird viel früher. Zack, ich habe drei zusammengekriegt.
Ja, selten so. Ich habe mich selten so geehrt gefühlt.
Nee, aber wirklich, also du bist ja tatsächlich aktueller Preisträger der Uelzner Filmrolle.
Ja, das stimmt.
Ja. Das stimmt tatsächlich, ja. Wir haben 2018 verliehen gekriegt für den Kurzfilm und alles wird wie früher. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Die Dinger sind, glaube ich, alle auf YouTube, ne? Also außer jetzt dein Spielfilm?
Nee, der Spielfilm nicht. Der ist momentan noch auf Festivalreise. Mhm. Insofern, also ist halt die Frage, wie das momentan überhaupt stattfindet, so mit Corona. Aber theoretisch ist er auf Reise und den Kurzfilm gibt es auf YouTube.
Ja, und die... Also ich muss wirklich sagen, jetzt mal ohne halt jetzt irgendwie Show oder alles, dass du für quasi das Alter, in dem du das gemacht hast und auch fern davon, also viele sagen ja immer so, ja, dafür, dass du jetzt 18 oder 17 warst, als du das gemacht hast, war es schon echt gut. Aber es ist halt so ziemlich wirklich einen sehr, sehr künstlerischen Wert dahinter.
Das ist, ja, merkt man das Alter so nicht an.
Und besonders bei Und alles wird wie früher eine sehr persönliche Note da drin, was ich sehr wichtig finde. Hattest du ja auch selbst mal gesagt, wenn du keine Geschichte zu erzählen hast, dann erzählst du sie nicht.
Ja, das ist eigentlich der Grundsatz. So, ja.
Mhm. Und was, wenn du hast du schon ein paar Geschichten, die du irgendwie für später planst, wenn du mal irgendwie ein größeres Budget hast, wo du dir denkst, okay, ich brauche auf jeden Fall Computereffekte, die ich momentan noch nicht habe, oder ich brauche einen größeren Cast, oder ich möchte, keine Ahnung, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass du einen Fantasy-Film machen möchtest, aber selbst wenn, hast du da irgendwelche schon Projekte, die jetzt schon in der ersten Phase sind?
Ich arbeite momentan tatsächlich an einem nächsten Langfilm.
Mhm.
Das ist, also, der letzte war ein kompletter No-Budget-Film. Der nächste wird es wahrscheinlich auch. Vielleicht Low-Budget, je nachdem. Also, vielleicht geht man da auch über Förderung, wenn es klappt. Aber, ja, die Ziele werden höher gesteckt. Aber jetzt, wenn man über Computereffekte redet, nee, eigentlich nicht. Weil so Computereffekte in No-Budget- oder No-Budget-Filmen, das geht halt meistens in die Hose. So.
Ja, aber ich meine jetzt, egal jetzt, ob das realisierbar ist oder so, hast du irgendwelche Geschichten, die du gerne erzählen würdest, wobei dir aber gerade die Hände gebunden sind aufgrund vom Budget?
Tatsächlich nicht, weil ich arbeite immer, eigentlich zeitweise immer nur an einem Projekt.
Mhm.
Zumindest, was ich realisieren möchte. Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch gelesen, das ich unheimlich gerne mal verfilmen würde.
Oh, wie heißt
das? Das ich fantastisch finde. Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells.
Mhm.
Das ist relativ episch erzähltes Buch. Es geht um drei Geschwister und das Buch begleitet die eigentlich von der frühesten Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Und ich will gar nicht zu viel erzählen, weil das würde es komplett spoilern, aber es ist wirklich ein extrem persönliches, also man merkt es, dass es für den Autor auch extrem persönlich war und es geht halt auch extrem zu Herzen. Und das ist einfach so ein relativ episch erzähltes Buch, was man wahrscheinlich nicht in unter 3 Stunden verfilmen könnte. Aber das wäre so ein Kandidat tatsächlich.
Und was ist dein aktuelles Projekt? Willst du da schon mal einen kleinen Spoiler geben?
Spoiler vielleicht nicht, aber...
aber halt so ein Sneak Peek, worum geht das, was du gerade schreibst?
Ja, ich kann es versuchen. Also ich bin noch ganz am Anfang.
Hm.
Aber ich kann dir mal so eine ganz grobe Richtung geben. Es geht so ein bisschen mehr in Richtung Drama, Horror. Also so eine Art Kreuzung der beiden Genres. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Possession von Andrzej Sulawski. Der ist, glaube ich, 1984 oder 82 rausgekommen. Also relativ, also das heißt alt, aber deutlich vor unserer Zeit. Und der kreuzt quasi so ein bisschen das Genre von Body Horror mit einem ganz intimen Familiendrama. Und das Ergebnis ist halt selten verstörend und einfach ziemlich krass. Und so ein bisschen in die Richtung geht das. Das ist jetzt kein Abklatsch von dem Film natürlich, aber nee. Halt, ja, das ja. ist so das, was ich am ehesten greifen kann, um es zu beschreiben. Mhm. Also ein bisschen in Richtung Genre, aber nicht zu sehr.
Hm, nice. Und wie weit bist du da? Also Drehbuch steht oder Cast schon fertig? Oder wie ist das?
Ja, sagen wir mal, das Konzept steht. Die ersten paar Seiten sind geschrieben. Ah. Vielleicht so 15, 20 Seiten sind schon geschrieben. Aber ich habe noch ein bisschen was vor mir.
Okay. Ja gut, der letzte Film hat ja auch irgendwie, wie lange hast du gebraucht? 2 Jahre oder so?
Ja, für den letzten Langfilm, ja, 2 Jahre ungefähr.
Naja. Oh, das ist schon echt. Also muss man immer mal wieder respektieren, wie viel Zeit hinter sowas steckt, ne? Und besonders halt, wenn du auch mit gar keinem Budget arbeitest und kein richtiges Produktionsteam hinter dir hast, dann vielleicht zu irgendwelchen
großen. Vielleicht zu Hanks Productions.
Man denkt immer, hinter uns steckt irgendwie, wir sind einfach 3 Leute hier. Ich habe mir ein Nougat-Röllchen übrigens geholt, ich bete da ein bisschen dran.
Wie random.
Ah, okay, dann kann ich das zumindest zuordnen, was da so knistert.
Ja, genau.
Ja. Wir haben seit letztem Podcast beschlossen, dass es auch offiziell ein Essens-Podcast ist. Das heißt, wenn du Hunger hast, kannst du natürlich dir gerne sofort was holen und nebenbei ein bisschen snacken. Und Hauptsache, es sind keine Chips, die laut sind oder so.
Ja.
Ist ja eine Wohlfühl-Area.
Wie im Kino, ne? Je lauter, desto besser das Essen.
Genau.
Ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, Delphine hat jetzt wieder ein neues Programm veröffentlicht fürs Autokino. Und wieder kein einziger Film dabei, der mich interessiert, leider. Hm. Ich war da aber letztens in der Autodisco mit 80er, 90er Mucke, war auch ganz nett. Aber dann habe ich gedacht, wenn die jetzt die Kinos wieder aufmachen würden, übrigens auch Zuhörer, ne, gerne mal irgendwie Snacks holen, vielleicht einen Tee oder so, einfach ein bisschen entspannt,
genau,
wenn wir uns über Filme labern.
Müsst ihr
denn machen. Wenn die Kinos jetzt wieder aufmachen würden, dann wäre das doch an sich rein infektiös total Latte, oder nicht?
Wie?
Weil, wie? Ich meine, wenn ich in letzter Zeit, oh, Fight Club läuft da! Oh, holy shit! jetzt siehst du erst, Fight Club und Knives Out läuft auch nochmal. Und die letzten Mal, die ich im Kino war, war ich immer fast alleine im Saal.
Darum geht's aber nicht.
Und ich meine, so oder so versuchst du doch immer einen gewissen Abstand zu Leuten zu halten. Oh, jetzt bin ich wieder.
Ja, obwohl, ich hatte auch schon mal Leute, die haben sich direkt neben mich gesetzt, obwohl das ganze Kino frei war.
Das gibt's auch. Und außerdem geht's ja auch nicht nur darum, Abstand zu halten. Ich meine, es gab ja diese Baptistenkirche, da wo sie auch Abstand halten mussten. Und da sind ja so viele Leute damit infiziert worden, obwohl sie nur in einem Raum waren.
Ja, die haben halt auch nur Mundschutz gesungen, also Big Brain Time, ne?
Ja, aber wenn du nebenbei im Kino isst, dann, naja,
klar,
auch nicht so geil. Naja, also das Schlimme ist halt, dass das halt ein, also was aber für ein Kino normal ist natürlich, dass das halt ein geschlossener Raum ist. Also und dadurch verbreitet sich das ja am meisten. Wenn man durchlüften, wenn man das lüften würde, wäre das anderes, aber dann würde das so das Kinoerlebnis ein bisschen kaputt machen.
Okay, ja, stimmt, dazu hast du recht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber Autokinos finde ich eine nice Sache.
Ich war noch nicht.
Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich. Also, ich kann dir empfehlen, weil du Knives Out ja noch nicht gesehen hast, wenn der hier läuft.
Hm?
Der ist am 14. Juni um 16 Uhr.
Juli oder Juni?
Juni.
Hm.
Juno.
Ja, so schön.
Deutscher. Hast du Knives Out gesehen? Wir haben uns schon mal über Rian Johnson unterhalten, ne, Victor?
Ja, haben wir, aber ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Also ich würde auch gerne ins Autokino, aber ich habe kein Auto. Was ist das denn?
Das ist doof.
Ich will einfach das von meiner Mama nehmen. hast du Looper gesehen von Rian Johnson?
Ja, habe ich. Ja.
Wie fandest du den?
Ich fand den gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also gut, bei Zeitreisefilmen muss man immer so ein bisschen Auge zudrücken, was Kontinuität angeht. Aber an sich, ist auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber ich fand den eigentlich echt durchweg sehr gut gemacht. Also es ist jetzt kein Film, von dem ich sagen würde, das ist jetzt einer meiner Lieblingsfilme oder dass der überhaupt Potenzial dazu hätte, aber von vorne bis hinten kompetent gespielt, kompetent geführt. Ich habe den aber so lange nicht mehr gesehen. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt.
Ja, heute haben wir einen anderen Film, deswegen. Aber ich wollte nur sagen, weil ich den vor ein paar Wochen erst gesehen habe. Da habe ich den das erste Mal gesehen auf Netflix. Ja, aber nee, der war ganz cool eigentlich.
Ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten.
Was?
Ja, tatsächlich. Nee, der hatte gesagt, er vermisst auch Kinos, er vermisst seine Sneak Preview, weil er tatsächlich jeden Montag in der Sneak war. Lol. Und Felix, das hatten wir doch auch, wollten wir das nicht auch mal machen?
Sobald wir 18 sind. Jetzt sind wir 18.
Ja, und jetzt ist das Kino zu, so. Aber lass mal machen, sobald die Kinos wieder offen haben, will ich unbedingt mal in die Sneak. Weil er hatte gesagt, er hatte da ein halbes Jahr, bevor die Oscars verliehen wurden, halt Parasite gesehen, ne? Und dann wurden die Oscars verliehen und alle kommen zu ihm und so, hast du eigentlich von diesem neuen Film gehört, Parasite? Ja! Ja! Hast du ihn gesehen, Victor? Ja, ne?
Ja, natürlich. Klar.
Ja, großartig, oder? Wirklich.
Ja, echt sehr gut.
Absolut deserves the hype it gets.
Ja, also sehr, sehr guter Film, nur vielleicht auch ein bisschen überhyped, finde ich.
Ja.
Fand ich auch gut, also natürlich keiner meiner Lieblingsfilme, aber ich fand ihn sehr interessant in dem Sinne, dass er halt so was Ähnliches macht wie Christopher Nolan, dass er halt kein Arthouse daraus macht, aber trotzdem noch eine besondere Geschichte erzählt und der Film durchgehend unterhaltsam ist. Also dass es keine großen Pausen gibt, wo man sich so denkt, okay, ja, das hätte man kürzen können oder sowas, was jetzt, keine Ahnung, andere Filme halt vielleicht machen. Aber nee, bei dem fand ich das sehr cool, dass man dass der so massentauglich ist.
Ja. Habt ihr andere Filme von Bong Joon-ho gesehen?
Leider nicht.
Danach habe ich mir Snowpiercer und Okja angeschaut auf Netflix. Ich glaube, die sind beide auf Netflix. Ja. Snowpiercer fand ich absolut großartig. Ich finde, er hat einen ähnlichen Empfehlungswert wie Parasite tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Der auch so sehr sozialkritisch ist. Nur ein bisschen mehr on the nose als Parasite. Also diese mit der Klassengesellschaft und so, weil er halt, also da ist nicht viel zu interpretieren. Die untere Gesellschaftsschicht wohnt halt hinten im Zug und die obere halt vorne im Zug. Und ne, gibt es diese Reise, aber trotzdem
aber
wirklich, wirklich stark.
Was ist denn bei Parasite für eine krasse Klassen... wie kritisiert denn der das Klassenverhältnis?
Nein, also das ist ja eigentlich fast genau
das Thema. Nee, würde ich nicht sagen.
Also, ja, doch schon irgendwie.
Ich hätte gedacht, dass die Message vom Film war, dass die Menschen halt Menschen sind und so bleiben und dass es halt drauf ankommt, was sie mit dem machen, was sie haben, aber dass deren Personalität halt dadurch nicht sich verändert. Ich meine, wenn du dir anschaust, dass die Familie halt damals in diesem Kabuff so gelebt hat und total wenig Geld hat und dass es da aussieht wie Sau und dann haben sie dieses große Haus und die verhalten sich dann trotzdem sehr, sehr arrogant, obwohl sie halt davor kein Geld hatten und wissen, wie es ist, wenn man halt ganz am Boden liegt und die helfen halt der Frau dann nicht, deren Mann da. Also, wollen wir ja nicht spoilern, aber ich hab das mal so verstanden, als würde der Film aussagen wollen, dass der Reichtum einem mehrere Möglichkeiten bietet, aber der Mensch derselbe bleibt. Dass er sich halt nur, dass er das halt, je nachdem, ob er reich ist oder nicht, ob er das dann, je nachdem, ob er reich ist oder nicht, sondern je nachdem, wie er gestrickt ist, wie seine Personalität ist, dass er das halt dementsprechend ausnutzen würde oder sich halt darauf stützen würde als Mittel des Mitleids. Weil die sagen immer, wenn ich mal reich wäre, dann würde ich, hätte ich auch die Möglichkeit, so nett zu sein und dann sind sie sozusagen reich und dann denken die sich so, nö, tschause, wir wollen hier, dass das, was sie da machen wollen, nicht passiert.
Ja, also keine Ahnung, ich denke, das ist auf jeden Fall auch da drin. So wie ich den Film lese, ist es halt wirklich reine Klassenkritik. Also wenn du dir alleine anschaust, so die Familie lebt im Keller und die reiche Familie lebt auf dem Berg, also auf dem Hügel.
Ja, aber nicht der Fokus, meine ich.
Ja, doch schon. Also wir müssen jetzt spoilern, aber das Ende an sich ist ja auch schon, ich kann jetzt nicht zu viel sagen, ohne zu spoilern, es sei denn, wir sind uns einig, dass der Film Zeit hatte, gesehen zu werden vor Corona. Oder lieber nicht spoilern.
Also, ich würde ihn lieber nicht spoilern.
Okay. Ja, glaube ich auch. Aber ich würde nochmal Stichwort Geruch nennen. Ich glaube, das war nochmal so ein wichtiges Ding, was da auf dieses, von wegen, du wirst halt immer so recognized in der Art und Weise, wo du herkommst.
Ja, klar, aber das war für mich so, also das hat den Film für mich nicht so besonders gemacht. Weil das haben ja viele Filme. Deswegen, ich mag auch viele Filme nicht, wo sie am Ende sagen, ja, keine Ahnung, seid nett zueinander, wie bei, keine Ahnung, also Kleiner Front und George Rabbit, aber der Film hat mir nicht so zugesagt. Was hast du denn gesehen, Victor?
George Rabbit? Hm? Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja.
Tatsächlich.
So. Also, wir reden gerade quasi einfach nur über die komplette letzte
Oscar-Season. Genau.
Uncut Gems, hast du Uncut Gems? War ja nicht in der Oscar-Season.
Ja, aber noch nicht. Den habe ich mir, steht ganz oben auf meiner Liste, aber ich habe noch nicht Zeit, leider. Habt ihr...
War ja aber auch so stark.
Ja, Thema Netflix, habt ihr Marriage
Story? Ja, natürlich, richtig gut.
Ja, ja, ja. Und ich habe es mal wieder jedem empfohlen und alle fanden ihn irgendwie langweilig und irgendwie und keine Ahnung. Aber ich denke mir so, boah, der ist so real. Es ist so real, dass du das ist kaum noch wirklich so wie... Ich find's so scheiße. Ich gucke jedes Jahr die Oscars, ne? Und jedes Mal rege ich mich wieder drüber auf, besonders weil es dieses Jahr halt wirklich so war, dass Joaquin Phoenix den Oscar absolut verdient hat. Nicht nur für den Joker, sondern halt auch für Johnny Cash in Walk the Line. Oder auch für so einen bestimmten Film von Paul Thomas Anderson.
The Master.
Oder halt, ne, oder Hör habe ich zwar nicht gesehen, aber ne, wurde auch und ja, allein Gladiator hätte man ihm schon einen Oscar für Supporting Actor geben können. Aber hier hat er auf jeden Fall den Oscar verdient, aber ich hätte ihn trotzdem lieber bei Adam Driver
gehabt. Ich hätte ihn ganz klar lieber bei Adam Driver gehabt. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr zu Joker steht. Ich bin tatsächlich.
Das wollte ich auch noch fragen. Ich dachte mir schon, dass du da kritisch
bist. Ja, ich finde, also keine Ahnung, müsste ich Joker beschreiben, ist es wichtig. Richtig tourisch und aufgeblasen. Weil am Ende der Film bedient sich bei der Ästhetik, also bei schon gesehener Ästhetik und sagt so, ja, deshalb bin ich jetzt besonders wichtig, weil ich so tue, als wäre ich ein Scorsese-Film oder als wäre ich jetzt Teil vom New Hollywood und eigentlich, ja, was sagt er wirklich aus? So, er tut so, als wäre er radikal, aber ist es nicht. So, was er sagt, können wir alle nicken und sagen, ja, gehen wir vollkommen mit.
Das,
so,
das
Gesundheitssystem. Keine Ahnung.
Also ich fand ja bei dem Film halt, also gut, dieses mit dem Ja, die Bösen sind die Reichen und die Armen, die werden halt dann immer unterdrückt. Das hat man schon in vielen Filmen davor gesehen und ich fand es teilweise ein bisschen klischeehaft, wie er, wie jeder Reiche kacke und böse war. Das hat mir bei dem Film hin und wieder ist mir auch aufgefallen. Deswegen ist es auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber wir kennen ja, Erik und ich kennen ja eine Person, oh doch, du auch, und das dritte Rad von Hanks Productions, da mochte den Film sehr. Aber was ich an dem Film sehr interessant war, weshalb er mir auch noch länger im Gedächtnis geblieben ist, war dieses Gefühl, was er einem vermittelt hat, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit und das weniger im Sinne von, ja okay, die Armen gegen die Reichen, sondern wie er mit seiner mentalen Krankheit halt so zurechtkam und dieses Gefühl von Hoffnung und Zufriedenheit und einfach von Liebe komplett in seinem Leben vermisst und dass er auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auf einer normalen Art und Weise danach zu bitten. Also der Thomas Wayne, der versteht ja überhaupt nicht, was mit ihm los ist, aber er ist auch nicht daran interessiert, das herauszufinden. Er möchte einfach ihm nur Geld geben, damit er die Schnauze hält. Und so diese Abwesenheit von Liebe hat mir sehr, sehr, in dem Film hat sehr gedrückt, fand ich. Das hat mir sehr gefallen, aber ja, die Message ist wahrscheinlich eine ganz andere. Deswegen ist er mir schon noch im Gedächtnis geblieben, aber als auch nicht einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, also es ist kein schlechter Film, keine Frage. Es ist jetzt nur nicht dieses Meisterwerk, was alle dem Film so andichten. Er tut, als wäre mehr, als er ist letztendlich. Und Joaquin Phoenix spielt gut, aber jetzt auch nicht. Er hat auch schon besser gespielt, meiner Meinung nach. Weil es ist halt alles sehr, sehr dick aufgetragen. Und da finde ich gerade, also wir haben ja eben gerade gesagt, so Erik, du auch, du hättest eigentlich lieber Adam Driver den Oscar gegeben. Und das ist eigentlich so die absolute Gegenthese zu Phoenix' Performance.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, man kann das immer schwer vergleichen, ne, deswegen.
Aber auch im Sinne von, dass er, wenn du dich vergleichst mit anderen Joker-Filmen davor, also wo der Joker vorkam, da fand ich es gut, dass der Film sich auch nochmal abgegrenzt hat. Nicht nur von der Machart, dass er halt so arthausig aussieht und so weiter, wo ja schon gesprochen wurde. Nee, dass er halt auch den Joker wirklich mental krank macht. Was halt in den Comics auch öfter so vorkommt und beziehungsweise, da ist ja mehr der Chemieunfall, den haben sie gut zum Glück rausgelassen. Aber Nee, dass sie da halt keine Neuerzählung von Heath Ledgers Joker raus jetzt gemacht haben, das fand ich auch besser. Also wenn du das im großen Kontext mit den anderen DC-Filmen siehst und die Comics magst, von daher war ich nicht so enttäuscht davon oder sowas, aber auch kein Meisterwerk, wie du schon sagtest.
Ich finde halt, wenn du Joker auch in diesen Kontext von Superheldenfilmen einbringst, dann ist auch nochmal was anderes und drückt ein anderes Licht auf diese ganzen Sachen. Es hat ja auch dieses, von wegen, viele sind ins Kino gegangen und fanden den doof wegen, weil sie jetzt Jared Leto auf der Leinwand erwartet haben. Ja. Wobei man das ja auch wieder gar nicht miteinander vergleichen möchte. So, und da ist es auch nochmal allgemein was komplett anderes. Und ich finde, da bringt er auch nochmal frischen Wind rein, dass er auch eher eine erwachsenere Geschichte erzählt und einen ganz viel düsteren Ton hat als jetzt
Avengers Endgame.
Avengers Endgame, naja. Ich habe übrigens gerade eine Liste vor mir, eine Letterbox-Liste. Da sind Joker und Parasite unter anderem mit drin und die finde ich total geil und die heißt Movies where the theme of the movie is best expressed by asking the question, but who is/are the real title of the movie? But who is/are the real Parasite? Who is the real Joker? Und dann ist hier noch sowas drin wie Prisoners, Last Jedi, Greatest Showman oder auch Big Lebowski. Übrigens, hier möchte ich kurz auf deine Letterboxd-Review zu Big Lebowski verweisen. 5 Sterne,
meine?
No objectivity with this one. Ja, deine.
Ah. Ich habe keine Letterboxd. Von wann ist die? Ich habe Angst.
2. Oktober 2018, mehr steht da nicht. Da steht nur No objectivity with this one.
Okay. Ja, ich stehe dazu.
Ja, ist auch super unterhaltsam, so total geil.
Ja.
Habe ich doch nicht gesehen.
Du hast auch nicht gesehen, Felix, ne?
Ja. Es tut mir leid. Ach, ja. Aber dafür habe ich Zodiac gesehen jetzt am Wochenende.
Ah.
Ach, wirklich?
Super geil.
Und
super.
Wie fandest du ihn?
Ja, super also,
geil. Im Vergleich zu
7? 7 fand ich noch besser. Also, ja, ich weiß nicht, Victor, ob du es weißt, aber ich bin kein großer Fight Club-Fan. Da muss ich mir eingestehen, dass ich 7 da sehr viel unterhaltsamer finde, allein wegen des Film Noirs, der da angewendet wird und Morgan Freeman und Brad Pitt spielen, ist so geil. Gut, ich habe aber Zodiac leider jetzt auf Deutsch geschaut, weil ich den mit meinem Dad geguckt habe und ich glaube, ich schaue mir irgendwo nochmal auf Englisch an, weil, naja, du hast halt auf Englisch ein viel besseres Erlebnis und die Stimme von Robert Downey Jr. im Deutschen ist so eine merkwürdige, die ist irgendwie, keine Ahnung, ist nicht dieselbe wie bei den MCU-Filmen. Und das hat mir ein bisschen das Filmerlebnis kaputt gemacht, aber der Film ist auch anders erzählt, du hast nicht diese Action-Szenen oder sowas. Von daher hat mir auch gefallen, auf jeden Fall, ja.
Ich finde ja besonders, weil es halt auf einer wahren Geschichte basiert, macht das Ende auch irgendwie so. Ja, aber auch ohne den Film
Spoiler zu machen. Ja, ist irgendwie so ohne Spoiler, aber so total bittersüß irgendwie.
Ja, genau, ja. Also ich finde aber nochmal noch Finchers bester ist Gun Girl.
Habe ich noch nicht gesehen.
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich den so, hat er mich so umgehauen.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Also
es hat genauso wie Fight Club von mir 5 Sterne gekriegt. 7 und Zodiac, finde ich beide, also fand ich Zodiac noch ein Stück besser als 7, aber es liegt einfach nur daran, dass 7 mich nicht erreicht hat. Ich weiß, 7 ist super geil, aber er hat mich irgendwie nicht gekriegt. Habe ich ja letztes Mal schon
gesehen. Ja. Ich muss sagen, für mich sind Finchers beste Filme Zodiac und Social Network tatsächlich.
Oh ja, Social Network ist auch mega geil.
Ja. Den muss ich auch noch gucken.
Der ist lange her, dass ich den mal gesehen habe. Den muss ich mir nochmal wieder angucken.
Ich sehe immer nur Filmausschnitte davon. Und hier Dingens, Tarantino hat doch irgendwie letztens erst gesagt, dass The Social Network seiner Meinung nach der beste Film aus dem letzten Jahrzehnt ist, ne?
Echt? Krass.
Irgendwas, warte mal, ich schaue mal nach einem Artikel. Aber da meinte, ich glaube, irgendwas war davon wegen Tarantino.
Ja, irgendwann meinte er aber auch, also sowieso vor ewiger Zeit schon so, dass Fincher so der Kubrick von unserer Generation ist.
Aha.
Das kann, ja.
Also ob man da mitgeht oder nicht, so ist halt nur, aber er hat's gesagt.
Ich sehe übrigens gerade passend eine Review vom 7. Oktober 2018, ist Finchers Best. Von dir. Von Zodiac tatsächlich.
Kurz und prägnant, ja.
Ja, das stimmt, ja.
Letzten 10 Jahre, ja genau. Letzten 10 Jahre ist Social Network der Beste. Habe ich nochmal erfunden auf rollingstone.de. Obwohl das eine.
Hat der gerade eigentlich irgendwas in der Pipeline?
Der arbeitet safe schon an was anderem.
David Fincher? Ah, der hatte doch, war der nicht mit, Fincher. Hatte der nicht was mit,
Du meinst Tarantino?
Ja. Fincher, hatte der nicht was mit, sag schon, Love, Death and Robots?
Ah, doch.
Weil der hatte die nicht, das produziert oder so?
Ich glaube schon, ich glaube, der macht auch gerade die zweite Staffel oder so.
Okay, keine Ahnung.
Hast du die Serie gesehen?
Nicht gesehen?
Nee.
Kann ich dir empfehlen, ist super.
Also das letzte von Fincher, was ich gesehen habe, ist Mindhunter.
Ach ja, ach, Mindhunter.
Also das hat er gemacht, aber ja. Irgendwann wurde noch gesagt, dass er eine World War Z-Sequel machen soll, aber das ist, glaube ich, auch wieder 3 Jahre her. Hm. Keine Ahnung, er soll zurück ins Kino. Meine ja. Meinung. So.
Meine Meinung.
Ja, das soll er denn überhaupt? Bisschen über 50, ne?
Ja, glaube ich.
Oh, ungefähr.
Gar nicht so alt, eigentlich.
Nee. Da könnte noch. Aber ich freue mich irgendwie, je mehr ich von News erfahre, da hoffe ich immer irgendwie für neue auf neue News zu Dune, weil ich mich auf diesen Film so unfassbar freue.
Mhm.
Aber halt einfach, weil es Denis Villeneuve ist.
Ja, klar.
Ich meine, hat der Typ eigentlich schon mal einen schlechten Film gemacht?
Ich weiß es nicht.
Ich habe seine ersten beiden Filme nicht gesehen aus den 90ern. Da weiß man es nicht, aber ansonsten glaube ich nicht, ne?
Mhm. Deswegen, also, wenn er jetzt auch noch Dune richtig geil macht, das wäre halt so. Ah, sehr schön.
Ich bin aus mehreren Gründen einfach gespannt auf Dune, besonders weil das ja so ein Riesending ist einfach, ne? Also, dass er nicht das erste Mal ist. Dass jemand versucht, jemand diese Geschichte zu erzählen.
Ja, ich bin.
Ja.
Der Cast ist halt auch. Ich freue mich richtig auf Timothée Chalamet. Ich sehe den richtig gerne. Genauso wie bei auf den neuen Wes Anderson, ne? Den French Dispatch, der spielt er auch mit.
Ja.
Da hat der Trailer hat mich auch so richtig, richtig angeheizt irgendwie.
Ja. Jetzt irgendwann in den nächsten 2 Jahren soll auch der neue Paul Thomas Anderson herauskommen.
Mhm.
Tatsächlich ist der diesmal, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht's um einen Highschool-Studenten, also Student, nicht Studenten, aber Highschool-Schüler.
Okay.
Also geht's um Jugendliche.
Mhm.
Ich muss ja sagen, Coming of Age ist ja echt so mein größter Liebling irgendwie.
Würdest du da Harry Potter dazu zählen?
Da kriegst du mich ja immer mit.
Ah, okay. Ja.
Aber also kannst du vieles unter Coming of Age. An sich lässt sich alles unter Coming of Age charakterisieren, wo ein Jugendlicher irgendwie die Hauptrolle spielt.
Ja.
Also die meisten Sachen. Jetzt so, ja. Sagen Leute, dass das ein Coming of Age ist. Und da würde ich auch sagen,
ja, naja, das kann sich ja schon. Ja. Am Anfang rastet er aus und dann wird er schlauer und dann ist er keine feige Sau mehr.
Stimmt.
Ja, genau,
einzige Merkwürdige ist nur, dass der Love Interest seine eigene Mutter ist.
Ja, aber das wird immer merkwürdig bleiben, dass er aber noch nicht viel mit Coming of Age zu tun hat.
Aber ich finde das krass, dass es da irgendwie seltener thematisiert wird als bei Zurück in die Zukunft, dass da ein Kuss zwischen der Mutter und dem Sohn stattfindet, als bei Star Wars zwischen Luke und Leia. Das finde ich immer ein bisschen interessant, dass es irgendwie da eine größere Debatte ist.
Ja, naja, weil es bei Back to the Future ja so ein ganzer Plotpoint ist. Und bei Star Wars ist das ja irgendwie dann nur so eine kleine Idee, die da reingeworfen wird.
Ja, deswegen fand ich es eigentlich noch merkwürdiger, dass das bei Back to the Future weniger.
Ja. Ach, weniger, so, ja. Ja, stimmt, hast du eigentlich recht, ja.
Aber gut, liegt, dann,
also der,
liegt daran, dass Back to the Future wahrscheinlich auch nicht den Popularitätsstatus hat wie Star Wars. Also schon gewisserweise jeder kennt Back to the Future, aber Star Wars ist halt nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja. Ich, was soll ich gerade sagen? Das hat mich wieder rausgebracht, Mann. Achso, der Comedian John Mulaney, weiß nicht, ob der euch was sagt, aber der hat 2 Netflix-Specials und ich guck den, also ich höre den total gerne, weil der auch so geil spricht und irgendwie. Und der hat mal einen Bit über Back to the Future gemacht und hat dabei auch angesprochen, wie der Pitch ausgesehen haben muss zwischen dem Typen, der das geschrieben hat, also Bob Gale und Robert Zemeckis, und den Leuten, die das produziert haben. Ich glaube, es gab ja auch viele, die Story abgelehnt haben, weil die Prämisse ist quasi, also da ist so ein Highschool-Schüler und sein bester Freund ist ein Wissenschaftler, ein verrückter Wissenschaftler. Ach, ist der verrückte Wissenschaftler so in seinem Alter, so 17? Nee, er ist entweder 40 oder 80. Wir haben keine Ahnung.
Kennt ihr.
So, und,
ja.
Und der ganze, im ganzen Film wird nicht einmal erwähnt, wie diese Beziehung zustande gekommen ist. Wie sind Doc Brown und Marty McFly Freunde geworden? Keiner weiß es.
Ja, kennt ihr diese Cold Mirror-Synchro zu Back to the Future?
Ja.
Cold Mirror.
Die ist gut.
Das ist so geil. So an einer Stelle sagt sie ja so, also Marty geht so raus und sagt zu seiner Mutter so, hey Ma, ich gehe jetzt auf so einen Parkplatz mit einer Kamera, weil so ein 70-Jähriger mit mir gesagt hat, dass ich sein Experiment filmen soll. Ist das okay? Das ist so geil.
Oh, mein Wecker. Sorry.
Ich habe übrigens, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich eine halbe Stunde gepennt.
Nice. Ja, sick.
Aber weil ich heute wieder in der Schule war und heute nur... Ich hatte heute 2 Stunden den Fall, das heißt, ich musste erst um 9.35 Uhr in der Schule antanzen und trotzdem hatte ich nur 6 Stunden Schlaf. Uff. Tja.
Naja. Ich hatte heute Online-Vorlesung. Ich saß den ganzen Tag an meinem Schreibtisch. Und jetzt sitze ich wieder an meinem Schreibtisch.
Oh, sorry.
Das ist
so sahen meine letzten 8 Wochen aus.
Mein Studentenleben.
Was studierst du nochmal?
Willst du nicht wissen.
Jura.
Okay.
Nee, ich studiere gerade so einen tollen Studiengang, der nennt sich Szenische Künste.
Ach.
Ja, das ist...
Ja, klingt doch gut, oder nicht?
Ja, also es ist an sich Inszenierung von Film, Theater, aber jetzt nicht so Filmhochschullevel, sondern so, ja, man muss was machen und dann studiert man halt was, ne?
Ja, okay. Naja. Studium ist Studium, ne?
Genau, jedes Studium ist dasselbe.
Immerhin studierst du nicht BWL. Jeder Mensch, der irgendwie Abitur macht, studiert irgendwo BWL. Beziehungsweise viele Menschen, die nicht wissen, wohin mit sich.
Ja, das stimmt. Ja. Ich kenne da so einige.
Mal gucken, wie viele von uns das da in die Richtung verschlägt.
Ja, aber alle sagen, ich werde nie BWL studieren und dann studieren sie BWL. Und dann ist eigentlich
was BWL ist, also von daher werde ich das wahrscheinlich nicht machen.
Betriebswirtschaftslehre.
Scheiße.
Betriebswirtschaftslehre, ja, stimmt.
Ich wollte das nicht wissen.
Ah, jetzt
musst du studieren. Ja.
Kacke.
Jetzt musst du BWL studieren. Also, lässt sich bestimmt einiges rausschlagen. Ich meine, Wirtschaft klingt nach Geld.
Klar. Teilweise, ja. Ja. Weißt du, was noch nach Geld klingt? Mhm. Richtig. Ich meine, wir müssen irgendwie eine Überleitung
finden. Eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, der ist gefloppt.
Ne? Bestimmt. Also ich habe davor auch noch nicht
davon gehört. Ich weiß es nicht.
Das ist ein Arthouse-Film.
Ich habe schon davon gehört. Ich habe
also,
immer so komplett...
Ja, ich habe davon gehört, aber nicht so im Sinne von... ja... Also, das ist ein großer Kassenschlager war oder sowas.
Ach so, ja. Nee. Ich habe mir immer so Compilations auf YouTube angeguckt mit The Best Acting of bla 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 of the 2010s und da war eben diese eine Szene
im Gefängnis,
die wo mir auch ich weiß nicht, ob die da auch genannt wurde oder gezeigt wurde, aber die war auch richtig geil. Aber ich meine die Szene, die wo ich mir wirklich gedacht habe, holy shit, sie ist so simpel und sie funktioniert so unfassbar gut einfach, weil das Skript so geil ist und wegen den beiden Schauspielern. Mhm. Das war eben die Szene, wo The Master, also Philip Seymour Hoffman quasi mit Joaquin Phoenix in einem Raum sitzt und dann eben dieses Processing abhält. Ja. Und der dann antworten muss.
Ach so, ja, die Szene ist...
Und da kriegst du halt so eine Tension in dieser Szene drin, die so gut ausgelöst ist, einfach weil die das so gut gespielt haben.
Ja, echt gut.
Also The Master ist ein Film von 2012 von Paul Thomas Anderson. Das ist übrigens der erste Film, den wir hier gucken, der nicht auf Netflix ist. Wir haben uns den auf Amazon ausgeliehen. Also ich habe mir den auf Amazon ausgeliehen,
weil ich auch das gemacht habe. Da gibt es keine Untertitel leider.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das war mein größtes Problem, weil vor allem Joaquin Phoenix am Anfang
ja, aber es ändert sich zum Glück.
Ich mir aber unbedingt auf Englisch angucken wollte. Und dann habe ich mir auf Englisch und Untertitel. Aber ich habe sogar überlegt, ob ich mir den danach einfach nochmal für den Fall auf Deutsch angucke. Aber ich habe dann doch noch genug verstanden, um dann später noch darüber zu reden. Und in der Hauptrolle haben wir Joaquin Phoenix und den leider verstorbenen Philip Seymour Hoffman. Das ist, glaube ich, auch jetzt der zweite Film oder so, wo ich ihn mal drin gesehen habe. Und er ist so gut.
Ja.
Ja.
Also, Philip Seymour Hoffman ist so unfassbar gut. Ich meine, Joaquin Phoenix, ich könnte Essays drüber schreiben, wie gut Joaquin Phoenix in diesem Film spielt. Aber Philip Seymour Hoffman hat ihn trotzdem noch überboten in meinen Augen. Weil er so ein natürliches Charisma hat und irgendwie so, so mächtig diese Rolle ausfüllt.
Ja.
Sehe ich ähnlich.
Mächtig ist das super richtige stark. Stichwort.
Ja, ja. Ja. Übrigens, The Master war auch in der Liste, die ich vorhin erwähnt habe. Da wollte ich eigentlich die Überleitung bringen, aber das war uns zu viel. Mit Who is the real Master? Und das ist eigentlich sogar eine gute Frage. Who's
the Boss? Anspielung an Community. Wir müssen in jedem Podcast einmal Community erwähnen.
Da gab es so eine geile Folge, wo es so eine... so einen Kurs gab, wo da gab es eine Serie in den 90ern oder 80ern oder so, die hieß Who's the Boss? Mhm. Und da gab es dann einen Typen, der einfach eine gesamte Klasse darüber unterrichtet hat, wer der Boss ist in dieser Serie, und ist zum Schluss gekommen, dass es keinen gibt. Und Abed, der Nerd aus der Serie, ist dann hingegangen und hat gesagt, doch, hier, die Figur ist das, und hat dann so ganz viel darüber erzählt, und der Typ hat dann seinen Job geschmissen. total funny. Ja, ich war super überrascht davon, weil auch hier war es genauso wie bei Prestige irgendwie. Ich habe gesehen, okay, da ist noch Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman. Amy Adams ist ja auch auf dem Poster. Aber dann habe ich da noch plötzlich einen Rami Malek gesehen, genau, der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich einen Namen hatte. Mhm. Ja, aber der war, finde ich, auch ziemlich gut, auch wenn er Screentime hatte, das war ekelhaft. Jesse Plemons, den kenne ich aus Breaking Bad. Der hat da auch mitgespielt. Und Laura Dern.
Ja, das war so richtig am Ende.
Auf einmal sitzt da Laura Dern und erzählt was. Fand ich auch sehr interessant.
Und für die 21 Jump Street oder 22 Jump Street, glaube ich, Kenner, da spielt, weißt du, dieses eine, die Antagonistin in dem Film, die sitzt da irgendwo und wird geprocessed. Ach, an irgendeiner Stelle, ja.
Oh lol.
Ich habe den Film das erste Mal gesehen und war so, fuck, 22 Jump Street, da haben wir's.
Ich glaube, den ersten habe ich mal zur Hälfte gesehen und den zweiten gar nicht.
Ich habe den noch nicht gesehen.
Es soll ja auch sehr lustig sein. Das sind ja auch von
Phil Lord.
Phil Lord und Chris Miller.
Ja, sind an sich dieselben Filme, aber der zweite weiß, dass es derselbe Film ist, und dann macht er sich darüber lustig. Okay.
Ja, das finde ich immer sehr cool.
Sollte sich auch nicht irgendwann mal einen dritten Teil dazu geben?
Die wollten irgendwann so einen Man in Black Crossover machen.
Was? Lol.
Ja, stimmt, das war das. Ja, das war das. Das stelle mir auch so richtig freaky vor, aber ich glaube, das wurde auch irgendwie gecancelt, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ich weiß es nicht.
Zurück zu The Master.
Wie heißt denn genau, eigentlich die Freundin von Rami Malek da in dem Film?
Die meinst du die
Tochter? Ja, wie heißt die Schauspielerin?
Ich.
Amber Childers, die hat zum Beispiel in Gangster Squad und Two Guns und
die hat bei You mitgespielt. Die Serie, die ich mir mal angeschaut habe bei Philipp, die mir empfohlen hatte.
Ach, ist das die aus der zweiten
Staffel? Ja, die kommt auch mal am Ende von der ersten vor und nur wieder bei Flashbacks und so.
Ach,
deswegen, ich,
ja, stimmt. Ja,
ich habe immer, es war bei dem Film auch so, ich schaue mir an, okay, Joaquin Phoenix kenne ich, und dann hier Dingensbummens, wie heißt er, Philipp Seymour Hoffman, kenne ich auch.
Ja.
Und dann Amy Adams, ja, wusste ich auch, dass sie vorkommt. Auf einmal kommt da auch Laura Dern und Rami Malek, so, okay. Und dann gibt's auch noch eine Person, also von Rocky Phoenix heißt einfach Freddy, und Rami Malek spielt mit, schon ein bisschen ironisch. Und dann kommt halt die Frau vor, und ich denke mir so, ja, woher kennst du die denn? Das Gesicht, das kommt dir so bekannt vor. Und dann habe ich irgendwann ganz doll nachgedacht, und dann ist es mir auch eingefallen, dass es bei You war.
Hast du alle deine
Ja, es hat dann ziemlich lange gedauert, aber ich hab's geschafft. Ohne zu googeln.
Ich habe übrigens, wir hatten besprochen, welchen Film wir uns angucken wollen. Und da Victor so ein Paul Thomas Anderson-Fan ist, hat er darauf bestanden, dass wir uns einen Paul Thomas Anderson-Film angucken und uns halt
mit Gewalt
interessiert. Nein, das ist ja, also ist ja logisch, wenn wir hier einen Gast einladen, können sich natürlich auch so welche Filme gucken.
Genau so.
Auch wenn du eigentlich erst Phantom Thread gucken wolltest, aber wir gesagt haben, nee, wir nehmen
The Master. Ja, ich meinte so, ja, der ist zugänglicher, und The Master ist so ein bisschen verstrickt. Genau. So, nee, wir gucken The Master. Okay, jetzt müssen wir
darüber sprechen. Genau, du hast gesagt, der ist so ein bisschen diffus und so. Ja, super. Ja, das ist so ein bisschen diffus und so. Und ich muss sagen, ich finde aber, er erzählt halt wenigstens eine nachvollziehbare Geschichte. Ja. Nur das Thema wird irgendwie nicht so ganz klar. Ich habe ja halt, nachdem ich den Film angeschaut habe, habe ich mir noch zwei Videos auf YouTube dazu angeschaut. Mhm. Wo das dann so ein bisschen einleuchtender geworden ist, und besonders wie der Film mit Songlyrics umgeht. Finde ich super interessant. Weil da zum Beispiel, es gab die eine Szene, wenn wir jetzt übrigens Plot erwähnen, Victor hat es vorhin vor der Aufnahme irgendwie so formuliert, von wegen, was hast du gesagt?
Man kann alles spoilern, man kann nichts spoilern. So. Mhm.
Genau, also wir werden über den Plot reden, das heißt, guckt euch den Film am besten an, bevor ihr uns zuhört, weil sonst, ne, also wir werden halt jetzt auf jeden Fall darüber erzählen. Wo der Rückblick, wo Freddy, also Joaquin Phoenix, neben Doris sitzt, mhm, und sie dann, also sie ja 16 Jahre alt ist oder so, und sie dann sagt, singt Don't Sit Under an Apple Tree with anyone but me. Mhm. Ja. Und das ist dann quasi, das ist quasi so ein Versprechen zwischen den beiden über sexuelle Enthaltsamkeit.
Ja.
Und das ja, also so hat dieses Video das jedenfalls
interpretiert. Ja, oder generell und einfach so, geh mir nicht fremd. Punkt. So. Mhm.
Ja, und so lässt sich auch erklären, warum Freddy dauerhaft so sexuell frustriert ist und warum er diese Prostituierte oder was das war da in diesem Laden, wo er Fotograf war, nicht gevögelt hat. Und halt erstmal ein Treffen mit ihr haben wollte.
Hat er sie nicht gevögelt?
Und war. Ich denke nicht, oder?
Nee, hat er nicht.
Ich glaube, die haben ein bisschen rumgemacht in der Dunkelkammer und dann haben sie sich. Also hat er sich dann doch dagegen entschieden. Und das erklärt dann übrigens auch das Ende.
Ja, gut.
Also warum dann die letzte Szene
ist. Das heißt, dagegen entschieden, aber dann so. Sie machen rum, Hardcut, und er sitzt da komplett so passed out bei dem Dinner und.
Ja.
Ja. Stimmt. Aber klar, das erklärt das Ende, klar.
Ja, definitiv. Das finde ich. Ja. Ja.
Ja.
Hatte, dann würde ich sagen.
Fangen wir vorne an.
Hattet ihr das euch auch bei euch oder war das einfach nur mein Desktop, der so, also mein Fernseher, der so eingefroren ist oder sowas? Aber jedenfalls war es zwischendurch so, dass man nochmal den Titel gesehen hat. So ganz, ganz leicht. Weil ich hatte das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber bei dem Shot, wo man das ein Boot sieht, auf das Freddy ja springt, und das legt dann den ab und fährt dann in der Nacht, also in der Dämmerung fährt es dann los und dann sieht man da die Berge ein bisschen und den Sonnenuntergang. Und da wurde es bei mir nochmal eingeblendet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das einfach nur mein alter Fernseher war oder.
Ich glaube, das war dein Fernseher.
Ja, okay. Hab mich auch ein bisschen gewundert. Aber es sah eigentlich ganz ästhetisch aus dadurch. Und dann gab es irgendwie noch eine ganz kurze Szene, wo es nur drin war. Beim nächsten Cut war es wieder draußen. So, lol, okay. Mhm. Naja, aber dann weiß ich ja Bescheid.
Apropos ästhetisch. Ich finde der Look, also mir hat der Look vom Film sehr gefallen. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber so wie der beleuchtet war und sowas. Und dieses Szenenbild, das hat ja in den 50ern gespielt. Mhm. Ja, und finde ich, das haben sie auch ziemlich cool umgesetzt. Es gibt, ich folge so einer Twitter-Seite, die ist One Perfect Shot, da posten die manchmal Bilder, also halt Shots aus also perfekte Shots aus Filmen oder Serien so halt. Und da sehe ich hin und wieder mal den Shot aus The Master vom Anfang, wo er quasi auf diesem Schiff von der Marine oben drauf
liegt. Auf dem Mast.
Und das so ein ja genau, bei dem Mast da drauf liegt. Und ich dachte die ganze Zeit, weil ich nur diesen einen Shot kannte, dachte ich, das wäre so eine super prägnante Stelle im Film oder halt irgendwie das Ende oder so, aber es ist halt die zweite, dritte Szene oder so. Ja, interessant. Aber allgemein finde ich, sah der ja ziemlich, ziemlich gut aus. Und es war, glaube ich, ja, es war der erste Paul Thomas Anderson-Film, den ich gesehen habe.
Same. Ja, krass.
Ich wollte mir immer mal Boogie Nights angucken, weil der so bekannt ist für seine Eröffnungsszene, welche eine große Plansequenz durch so einen Club ist. Und ja.
Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also so wie ich das bisher von dem, was ich gesehen habe, mitbekomme, kann man Paul Thomas Anderson quasi so in zwei Phasen einteilen. Du hast die Phase vor There Will Be Blood und dann nach There Will Be Blood. Und aus der Phase vor There Will Be Blood habe ich bisher, glaube ich, nur Magnolia und ich glaube, seinen ersten Film hatte ich vor Ewigkeiten mal gesehen, den allerersten. Heartache.
Heartache.
Ja. Genau, und von den neuen habe ich nur Inherent Vice nicht gesehen. Ja. Aber das ist so, das so vom Stilistischen her, wie man das, glaube ich, am ehesten beschreiben könnte. Weil gerade wenn man sich Magnolia anschaut und dann Vergleich The Master, das ist halt. Es ist schon derselbe Filmemacher, aber es ist eine komplett andere Herangehensweise einfach.
Meinst du, dass der ein bisschen keiner massentauglicher ist oder ist der einfach anderes Genre oder wie meinst du das?
Gar nicht mal anderes Genre oder so, aber wobei ich es auch schwierig finde, jetzt The Master in Genre
Drama
einzuteilen.
Ja.
Nee, also der Stil ist tatsächlich in Magnolia noch um einiges massentauglicher, weil der noch, ja, schneller ist das falsche Wort, aber es ist deutlich noch durchrhythmisierter, einfach alles so. Magnolia ist so ein Film, der wirkt so ein bisschen, als wäre er komplett auf Kokain geschrieben worden. Und ab There Will Be Blood ist alles so ein bisschen gesetzter vom Stil her. Noch ein ich will nicht sagen durchdachter, aber so ein, ja, einfach vielleicht so eine Spur zurückgenommen und dafür fokussierter. Okay. So würde ich es halt am ehesten beschreiben.
War There Will Be Blood der Dings mit, also der, da spielt ja Daniel Day-Lewis die Hauptrolle.
Ja, genau. Ja.
Ah ja, genau, das war doch die mit der Szene von I drink your milkshake, ja, oder? Ja, ich kenne den Kontext dieser Szene nicht, aber ich kenne diese Szene.
Oh, dieser Film ist auch fantastisch.
Ja, ist glaube ich sogar einer seiner, also laut Letterboxd ist er auf jeden Fall auf Platz 1 von seinen Filmen.
Ja.
Und klingt auf jeden Fall auch interessant. Ich will mir auch unbedingt mal Punch Drunk Love angucken, weil Leute sagen, dass das Adam Sandler's beste Performance ist. Und ich ein Adam Sandler-Typ bin, also ich weiß, er hat nicht viele gute Sachen gemacht, aber ich sehe den irgendwie sehr gerne.
Bei mir ist deswegen würde ich mir fast genau andersrum, dass ich den nicht gerne sehe. Deswegen habe ich mir bislang geweigert, Uncut Gems zu schauen, obwohl er ziemlich gut sein soll, weil ich einfach seine Fresse so nicht sehen wollte. Ja, aber der würde wahrscheinlich schon gut sein, ich habe ihn aber noch nicht gesehen.
Ja, es ist tatsächlich extrem schwer, irgendwie online Punch Drunk Love zu finden. Den kannst du irgendwie nur auf DVD oder Blu-ray kaufen und selbst da ist es, musst du halt gucken. Ich glaube, du kannst ihn momentan nur auf Amazon aus Frankreich importieren.
Lol.
Wenn du eine richtige Blu-ray willst. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe vor ein paar Monaten mal geguckt. Und da war das noch ziemlich schwer, den zu finden.
Ich habe einen amerikanischen iTunes-Account. Den habe ich mir mal gemacht, weil ich da zum Beispiel 8th Grade mir angucken könnte. Welcher ein super Film ist von dem Comedian Bo Burnham. Und der wurde gar nicht in Deutschland veröffentlicht, da habe ich mir den da für einen Euro geliehen oder einen Dollar. So kommt man, glaube ich, an viele Filme ran, aber ich weiß nicht, ob Punch Drunk Love da ist. Ich sehe auf jeden Fall hier, dass man sich den für 8 Euro auf Amazon kaufen kann. Ich glaube, ich wäre kein Fan davon, mir da irgendwie was für Prime Video zu kaufen.
Naja, nee. Kannst du halt immer ab, ich auch ablehnen. Aber ich weiß nicht, Victor, wie ist denn das bei dir? Bist du so ein Filmesammler, der gerne so ein Regal voller Filme hat, wo er sich denkt, ja, der ist geil und ich habe den und könnte mir den jederzeit anschauen? Oder wäre es dir egal, ob du den jetzt offline verfügbar hättest auf einer DVD, Blu-ray oder irgendwie auf einer Plattform, wo du den abrufen kannst?
Es kommt auf die Filme an. Also vieles freue ich mich halt, wenn es irgendwie auf Netflix ist oder Amazon Prime, weil das halt einfach ist. Aber ich glaube, sobald ich mir Filme kaufe, sei denn, es ist jetzt irgendwie auf iTunes für 3,99, greife ich eigentlich zur Blu-ray, weil die mittlerweile auch eigentlich fast nicht mehr günstiger, also teurer sind als die DVDs und teilweise sind sogar die Blu-rays auf Amazon günstiger als die DVDs. Und es ist doch immer mal schön, einfach diesen qualitativen Unterschied zu haben. Gerade wenn man das dann auf dem Fernseher schaut und ja, oder über Kopfhörer oder mit einem guten Soundsystem, man sieht halt auch einen Unterschied zwischen Netflix und der Blu-ray.
Ja, auch je nachdem, wie dein Internet ist. Also wir wohnen ja hier irgendwo und nirgendwo und da hat man ein scheiß Internet. Zumindest bei mir. Weiß nicht, wie es bei Erik ist. Ich glaube, bei Erik ist auch nicht das Beste, oder?
Es geht, als wir zum Beispiel Prestige geguckt haben, hatte ich die ganze Zeit Probleme mit der Qualität.
Das bei mir ist auch schade. Mir werden 14 Mbits versprochen vom Vertrag her, ich habe aber höchstens 800 KB, also
das ist echt...
Ja, vor allem wenn ich dann mir so, keine Ahnung, GTA oder so runterlade, ich bin seit Tagen dabei und ich habe jetzt mittlerweile 70% oder so. Ja, ist ja kostenlos, deswegen dachte ich mir, okay. Und heute ist glaube ich auch A kostenlos oder so. Deswegen, ja, wegen auch noch. Aber heute, das ist ein Film-Podcast, ja.
Naja, zum Thema Blu-rays übrigens, weil ich so ein Riesenfan von Episode 7 war, Star Wars.
Abo The Master.
Ist, was mit Episode 7. da wollte ich noch kurz den Ausdruck. Ich war letztens bei Saturn und da habe ich dann die Steelbook von Episode 9 gesehen. Und ich hatte mir eigentlich, ich habe Episode 7 und Episode 8 auf Steelbook. Und eigentlich wäre es ja jetzt nur richtig, mir Episode 9 auch auf Steelbook zu kaufen, weil sonst fehlt da ja was. Aber der war zu mittelmäßig dafür, um dafür wieder 30 Euro auszugeben. Naja, so, The Master.
So, The Master, ja.
Es behandelt ja irgendwie Scientology, aber irgendwie auch nicht Scientology.
Die Herangehensweise ist doch sehr scientologisch, so.
Ja. Ich meine, ich hatte vorher gar keine Ahnung von Scientology, aber ich glaube, Paul Thomas Anderson hat explizit dementiert, dass es nicht um Scientology geht, sondern um Sekten, die ähnlich sind wie Scientology.
Sinn, zu sagen, das ist 1:1 Scientology.
Ja, aber sonst, also ich meine, logischerweise, Lancaster Dodds ist ja jetzt auch nicht der, also es ist ja jetzt kein Biopic über den Gründer von Scientology. Mhm. Ne? Aber sonst hätte man ja denken können, dass es halt irgendwie eine Persiflage darauf oder so, aber es ist ja scheinbar
auch nicht. Ja, aber wenn man sich den Film anschaut, ist das ja auch irgendwie, also das Thema ist ja nicht die Sekte.
Nee, so, ich wollte sagen, das
ist ja. Sondern die Sekte ist ja der Rahmen, der gespannt wird. Ja. Und da, ich glaube, auch wenn man nicht wissen würde, dass es jetzt um Scientology geht, könnte man den Film halt gucken und nichts vermissen in dem Sinne.
Ja.
Man würde sich vielleicht denken, ja. So, what the fuck machen die da? So. Aber ja, eigentlich geht es ja mal ganz blöd ausgedrückt um eine tiefe Freundschaft zwischen zwei Männern. So.
Hm. Ja, und dieses, allein der Titel sagt ja auch immer, also da gab es ja diese Szene am Ende, die sehr eindrucksvoll war, wo dann Lancaster meinte, ja, du brauchst jetzt keinen Master mehr oder sowas, weil da hat er ja gesagt. Das hat so diese Beziehung zwischen den beiden ja so erklärt, dass er sein Master war, also von Joaquin Phoenix, ja. Und er sich sozusagen dadurch lösen musste am Ende. Und
er hat aber ja nicht gesagt, du brauchst kein Master mehr, sondern er hat sowas gesagt wie, du wärst der erste Mensch auf diesem Planeten, der es schaffen würde, zu leben, ohne einem Herrn zu haben.
Ja, so eine Art.
Wobei da halt die Frage ist, so, wer ist der Master? So, ist es Philip Seymour Hoffman oder ist es seine ja, Alkoholsucht? So.
Ach so.
Nee, aber generell, oder seine, was auch immer. So. Es gibt ja tausende von Sachen in diesem Film. Also gut, tausende ist übertrieben, aber gut, eine Handvoll Sachen in diesem Film, die Joaquin Phoenix halt kontrollieren, so sei es so Philip Seymour Hoffman oder sein Alkoholismus.
Wie hieß die Nummer? Doris.
Doris, ja.
Karen
war es ein Internet-Meme.
Das war ein Karen. Nee, ja, irgendwann hatten wir letztens einen Film, wo Karen irgendwie, ist ja auch egal. Ach, hier, allerdings.
Und bei der Short-Story in Englisch.
Ja, genau, das auch.
Da kann ich nicht mitreden bei der Short-Story.
Schade.
Achso, oder sein Drang nach Geschlechtsverkehr, ne? Ist auch nochmal eine Sache, die irgendwie kontrolliert.
Nice.
Oder nicht? Aber ich hasse das immer, wenn ich ein Statement abgebe und dann auf einmal so still ist und dann immer.
Ja, also ich habe so noch gar nicht nachgedacht. Ich müsste da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Komme morgen also vielleicht noch zu einer Erkenntnis.
So ein guter, beziehungsweise so ein schlechter Deutschlehrer würde jetzt sagen, ja,
geht in die richtige Richtung, aber du hast den Punkt noch nicht ganz erfasst.
Irgendwie greifst du es schon, aber ich gebe dir eine
Frist. Zufrieden, das war richtig gut von dir diesmal. Irgendwo war das wirklich schon mal, ich glaube, bei mir in der Familie oder sowas, hat das so gesagt bekommen, von wegen, ja, ist ja außergewöhnlich von dir, das habe ich ja noch nie gesehen. Heute kriegst du mal eine 4.
Das ist geil. Ja. The Master. Leute.
sorry. Was soll ich dazu noch sagen? Ich mochte vor allem den einen Shot da am Anfang, wo er da auf dem Feld den Leuten Alkohol gegeben hat. Mhm. Und ja. Dann, genau, ja, genau das auch. Und die. Nein, wirklich, die mochte ich auch. Aber den Shot, den ich eigentlich meinte, war also eigentlich ist es halt total irrelevant, aber dieser Shot von dem alten Mann, zu dem dann Freddy geht und sagt, sie sehen aus wie mein Vater, das war so schön gefilmt, allein das Filmkorn perfekt ausgenutzt und dann danach direkt der Kontrast zu dem total düsteren. Wo er sagt, ja, you poison him.
Ja, das war echt krank gesehen. Könnt ihr mir eigentlich erklären?
Ich wollte noch sagen, dass vielleicht nicht hätten sagen müssen mit you poison, weil das hätte man sich schon denken können in gewisser Weise, aber war nicht schlimm oder sowas. Aber
ja, andererseits so, sie sagt was man versteht und Freddy dann so, you poison
him. Perfekte Imitation davon.
Oh, nobody cared about who I was before I put on the mask.
Aber auch Joaquin Phoenix ist so, also auch bei Walk, hast du eine Walk the Line zufällig gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, fand ich ihn auch so gut, aber irgendwie hat er auch so ein komisches, ich weiß nicht, ob Johnny Cash wirklich so war, aber auch so irgendwie so, immer so komisch geactet. Könnt ihr mir eigentlich erklären, warum Freddy so wütend auf diesen Mann war, der da in der Mall sich ein Foto
oder machen lassen? Hier Dingens, Jealous, Envy, eifersüchtig, ja. Echt? Da habe ich jetzt so gedacht.
Weil das Foto für seine Frau ist und bei ihm am Dach war, das Dad geplatzt ist. Das ist so okay. Geil, so,
das ergibt Sinn.
So, it's hot, you need to shut up.
Genau. Vor allem, dann geht er noch an die Krawatte und zieht er so, das war schon toll gemacht.
Alles in einer Einstellung, ne?
Ja, tatsächlich, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt super unhöflich ist, aber mir platzt gleich die Blase, ich bin in einer Minute wieder da.
Ja. Die
ihr unterhaltet euch so lange weiter und
nee, machen die okay, Victor, du darfst übernehmen.
Ja, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben beim Film, weil ihr habt den ja beide zum ersten Mal gesehen. Ich habe den jetzt zum dritten Mal, glaube ich, gesehen.
Hui.
So, keine Ahnung, deine Reaktion war jetzt ein bisschen so, ja, ich check's irgendwie, aber man kann es nicht richtig fassen, ne?
Ich glaube, ich habe ihn noch nicht zu 100% verstanden. Also ich habe schon gecheckt am Ende, was er mir dann damit sagen wollte, beziehungsweise was das für eine Geschichte überhaupt war. Also da muss man wirklich auch jedes Puzzlestück zusammenfügen, um den zu verstehen. Deswegen finde ich solche Filme auch mal toll, wo es halt keine überflüssigen Szenen gibt. Dieser Film baut sich halt so auf und dann passt es am Ende alles perfekt rein. Das hat mich sehr bewundert. Mich hat er nicht so gepackt im Sinne von, dass er so einen persönlichen Touch hatte. Aber ist auch ziemlich schwer bei einem Weltkriegsveteran, wo ich mich jetzt also so nicht direkt hineinfühlen kann, weil ich ja einfach, naja, ich habe den Krieg nicht miterlebt. Aber allein die Machart ist ja komplett anders als bei jetzt, was weiß ich, als bei dem Film, den wir letztes Mal geschaut haben, Goodfellas oder bei Zodiac. Das ist ja eine komplett andere Herangehensweise und mich hat schon umgehauen. Ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen in den Film. Aber mir hat er gefallen, auf jeden Fall. Also keine Sorge.
Ich bin wieder da.
Weil genauso ging es mir halt auch, nachdem ich den das erste Mal gesehen hatte. Mhm. Ich war so ein bisschen überrollt quasi, weil es passiert so viel und gleichzeitig passiert halt nichts. So, und ich saß da halt und war so, okay, der Film hält einen so krass auf Distanz, weil eigentlich in fast keiner Szene bist du so, ja, ich fühle jetzt mit. Mhm. Freddy krass mit, also du hast Mitleid mit ihm, aber du versetzt dich jetzt nicht in seine Lage.
Das so. Keineswegs.
Besonders bei dieser Szene, wo er die ganze Zeit zwischen dem Fenster und der Wand hin und her laufen musste, ne? Da muss ich mir auch die ganze Zeit so denken, ich kann mir das null vorstellen, da stundenlang hin und her zu laufen und das noch weiter zu machen, ohne sich verarscht vorzukommen.
Von Leute haben sich das angeguckt.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz gereilt. Das ist so mein Lieblingssatz bei solchen Filmen. Warum er ihn, also gut, eigentlich hast du es vorhin gesagt, weil es eine enge Freundschaft ist, aber warum er ihn die ganze Zeit halt gewaltbereit verteidigt hat. Vor allem, als es an den Polizisten kam, so. Also Freddy, Philip Seymour Hoffman, Lannister, wie du heißt.
Ja, weil ihn doch erstmal hat er das Trauma, also psychisch krank und er dient ja immer jemandem, er braucht halt immer seinen Master. Und wenn er seinen Master nicht hat, ist halt nichts.
Ja.
So, hab ich das verstanden.
Ja, ich auch.
Das ergibt Sinn. Das war übrigens auch so geil an der Szene im Gefängnis. Wo, das war doch auch improvisiert, oder? Habe ich das richtig mal irgendwo gehört? Das Joaquin Phoenix,
die Toilette kaputt
geht.
Das war eine denkmalgeschützte Toilette.
Oh, lol. Joaquin
Phoenix kommt rein, so, ficken, und macht alles kaputt.
Hallo, echt?
Das Geile war ja dieses Splitscreen-artige Aufbau, wie Philip Seymour Hoffman die ganze Zeit nur daneben steht und seinen Arm da so auf dieses Bett da ablegt und ihm quasi irgendwie dabei zuguckt, wie er komplett mental geht.
Ja.
Und die sich dann am Ende gegenseitig anschreien, so von wegen, the only one, I'm the only
fuck
one
that likes you. Fuck you. Fuck you. Richtig gut. Aber Victor, dieses Gefühl, was du davon davor beschrieben hast, als du das erste Mal den Film gesehen hast, genau dieses Gefühl hatte ich auch bei Blade Runner, als ich das erste Mal den gesehen habe. Anderer Film, komplett andere Geschichte, alles anders, aber dieses Gefühl, okay, das ist ein anderer Film. Das war, glaube ich, auch einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, das ist mal kein Mainstream. Im Sinne von, da muss ich, das ist ein länger erzählter Film und beim zweiten Mal habe ich den dann, als ich den geguckt habe, da habe ich den so genossen, einfach weil ich dann so viel Zeit hatte, den Film zu genießen und jede einzelne Einstellung und das hat, boah, war das geil. Und ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum du den Film nochmal insgesamt jetzt dreimal gesehen hast.
Ja, das Ding ist halt so, irgendwie beim ersten Mal probierst du so schlau zu sein, dass der Film zu verstehen, warum geht das so, was will er mir jetzt sagen? So. Aber bei The Master ist es eigentlich The Master ist so aus meiner Sicht nicht unbedingt ein ja, so Film mit krass intellektuellem Anspruch, sondern es ist halt einfach so, es ist eigentlich fast so atmosphärisches Filme. Gut, das wird dem Film nicht gerecht, weil es geht ja schon um was und auch thematisch um was, aber sein Anspruch ist es nicht, dir jetzt einen krassen Diskurs vorzulegen, sondern dich da einfach reinzuschmeißen und von Szene zu Szene dir einfach diese Beziehung von den beiden Männern zu zeigen, so, weil diese, und auch irgendwo dieses Abhängigkeitsgefüge, so, weil Freddy ist abhängig vom Master.
Ja.
Das sieht man ja durch den ganzen Film. Und auch wenn er da in dem Kino sitzt, und da würde mich eure Meinung interessieren, wenn er im Kino sitzt und das Telefon kommt. Und dann der nächste Schnitt ist, er, wie er allein im Kino sitzt und das Telefon plötzlich weg ist. Hat er das geträumt? Fährt er einfach so nach England?
Oh mein Gott,
da habe ich ja auch drüber nachgedacht. Ich habe mich auch gefragt, ob das geträumt war oder nicht. Aber danach habe ich ja gesehen, dass er dann hingefahren ist. Deswegen dachte ich, okay, das ist halt dann nicht geträumt und er ist einfach normal eingeschlafen. ich weiß nicht, meinst du, dass er dann geträumt hat, dass er angerufen wurde und dann ist er im echten Leben dahin gefahren, oder ob er dann auch noch geträumt hätte, dass er nach England gefahren wäre? Also das ist alles am Ende nur ein Traum.
Nee, ich glaube, er hat nur geträumt, dass er angerufen wurde. Und dann fährt er halt wirklich nach England, weil er seinen Master
hat. Aber woher weiß er denn?
Und wenn er ankommt, sind ja auch... Naja, aber wenn... Gut, ich glaube, das wäre nicht so schwer rauszufinden. Aber wenn er halt da ankommt... Erwarten die ihn ja auch gar nicht. Und die fragen ihn so, ja, werden sie erwartet? So,
ja, er sollte sich erwarten. Stimmt. Ja, dann macht doch Sinn, dass es mehr ein Traum war.
Ja, doch. Und das ergibt auch, ich meine, dieses Szenario wäre sonst komplett absurd, dass auf einmal so ein Typ allein im Kino sitzt und auf einmal der Page da das Telefon reinbringt und genau weiß, für wem er das Telefon zu bringen hat.
Das ist ja. Aber ich wäre da auch nie auf die Idee gekommen, so. Ich leite zu einer anderen Szene über. Achtung.
Alles gut.
Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich nicht so bei diesem Mal so auf eine andere Szene komplett mein Augenmerk gelegt hätte. Nämlich gibt es ja diese Szene, wo der Master singt.
Ja.
Und alle mittanzen.
Oh, ja.
So. Und dann plötzlich, so, wir sehen Freddy, push in auf Freddys Gesicht, Kamerafahrt und dann Schnitt, alle Frauen sind nackt, nur noch die Männer sind angezogen. So, haben die sich jetzt wirklich ausgezogen? Nee eigentlich nicht. Wir sehen Freddys Sicht so.
Das,
und eigentlich stellt er sich halt alle nur nackt vor, weil er halt ein
Perversling ist. Da stelle ich mir auch vor, wie fucking awkward dieser Drehtag gewesen sein muss.
Das habe ich ja auch schon gedacht. Aber stimmt, ich habe mich immer gefragt, warum sind die jetzt auch immer alle nackt? Ja. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und dann, ja, jetzt macht das auch Sinn.
Ja. Und man hat...
Also keine Ahnung, das ist mir auch erst jetzt bei den letzten beiden Malen gucken aufgefallen. Das erste Mal war ich so, what the fuck, warum ergibt das irgendwie Sinn? Was ist los mit diesem Film? So.
1:1.
Aber das finde ich mega spannend, weil der Film so, er nimmt dich nicht an die Hand, weißt du? Er arbeitet so total viel mit Auslassungen und ist so, ja, sie werden schon verstehen. So. Mhm. Ich vertraue meinem Publikum.
Genau, also sie sind sehr, er traut seinem Publikum sehr viel zu, das stimmt. Die Szene war auch sehr einprägsam, fand ich.
Ich hatte am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es noch mehr, viel mehr um die Story hinter der Sekte geht und was sie da machen, so von der Hypnose her und sowas. Was ja eigentlich im Nachhinein halt nicht so wichtig ist. Aber da hatte ich mich gewundert, dass als die eine Frau da das Processing macht und dann vor allem so gefragt wird, what's your name? Und dann halt ne, mehrfach gefragt, what's your name? Und dann anders reagiert. Und dann stand Freddy hinten und hat, und dann, war das bei, naja, keine Ahnung. Aber stand Freddy hinten und da wurde ihm von Amy Adams das erklärt. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, er baut hier quasi also eine Brücke zum Zuschauer auf und versucht uns das jetzt zu erklären. Aber das ist ja in dem Moment gar nicht so wichtig gewesen. Das ist ja kein erzählerisches Mittel gewesen, sondern halt einfach für den Charakter wichtig und passend gewesen im Moment.
Ja. Würdet ihr eigentlich sagen, dass Amy Adams' Figur der Master war von Lancaster?
Ich denke schon.
Ja.
Wegen der einen Szene, wo sie ihn befriedigt.
Ja, und wegen dem Ende.
Das Ende auch, aber am Ende...
Ja.
Ja, ich fand die andere Szene, die ich davor angesprochen habe, die fand ich irgendwie einprägsamer, da im Sinne von, die das so ein bisschen offenbart, weil das damalige Frauenbild war ja ein komplett anderes als das, was heute ist. Der Mann war ja auch sehr, sehr modern für die heutige Zeit. Beziehungsweise gut, er war auch ein bisschen merkwürdig wegen der ganzen Prozedur mit dem Time Travel und sowas. Mhm. Aber nee, das hat mich ganz schön gewundert, dass das so starke Frauenfiguren schon waren. Aber ich hab diese eine hier, die Freundin von Rami Malek, die Tochter von Lancaster, die bin ich ganz verstanden. Die hatte in einer Szene Interesse gezeigt an Freddy und dann danach am Essenstisch wollte sie ihn loswerden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie das ist, daraus ist auch nie was geworden. Ich weiß nicht, was die Szene da aussagen wollte.
Es verwirrt mich auch bis heute.
Ach so, gut.
Ich bin mir da auch nicht ganz
sicher. Weiß nicht, also auf den ersten Blick würde ich sagen, es wirkt wie ein Erzählstrang, der irgendwie einfach gedroppt wurde, aber da der Film sonst ziemlich durchdacht ist, wirkt das dann doch eher irgendwie nicht, also es wäre dann eher so eine Deleted Scene gewesen oder so.
Gibt es Deleted Scenes, die man sich da anschauen kann von dem Film?
Wahrscheinlich nicht, ja.
Gibt es. Ah. Aber da ist nichts drin, leider.
Tja, wird wohl immer eine Frage bleiben.
Aber noch ein bisschen Stuff mit Freddy.
Okay.
Zum Beispiel?
Freddy, der sein Boot verpasst.
Aha.
Welches Boot?
Beispielsweise. Ja, das ist nicht im Film drin. Der irgendwie irgendein Boot verpasst und zum falschen Pier rennt und dann ja und einfach so ein paar Sachen zu seinem Charakter. Mhm. So.
Und warum wurden die gekartet?
Aber kann man sich...
Warum die gekartet wurden?
Ich glaube, es war einfach überflüssig. Also es ist ganz nett, sich anzuschauen, aber es ist jetzt nicht irgendwie was Krasses. So. Also...
Mhm. Okay.
Man versteht, warum es gecuttet wurde, weil es nicht die Geschichte voranbringt oder generell die Stimmung oder.
Ja, dann macht es Sinn, den zu nehmen. Aber ja, weiß nicht, ob das. Ich habe überlegt, ob das vielleicht so eine Art Entschuldigung sein soll, falls die beiden doch mal irgendwie zusammen ins Bett gehen. Also wenn sollte sie irgendwie erwischt werden, wie sie mit ihm Mechtel-Techtel hat. Dass sie das sozusagen als Ausrede benutzen kann, von wegen, ich hab's euch immer gesagt und das wollte ich eigentlich gar nicht. Das habe ich mir höchstens gedacht dabei, dass sie das nur so präventiv gesagt hat, von wegen, ja, ich glaube, er möchte was von mir. Ja, hätte man auch theoretisch rausschneiden können. Obwohl vielleicht einfach nur, weil es die Figur ein bisschen vielschichtiger zeigt, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen... Wäre die Figur einfach zu uninteressant gewesen wahrscheinlich.
Ja, oder vielleicht auch für Freddy selber so, weil sonst scheint er immer alle anzuspringen. Und dann ist da die Tochter von Lancaster, die ankommt und so, hey, wollen wir? Und dann hält er
sich zurück. Aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie die Tochter ist, weil er in der Szene da auf Rami Malek geguckt hat. Ich dachte, dass es eher damit zusammenhängt. Als er dann die Hand wieder quasi da weggemacht hat. Das hat mich übrigens sehr überrascht. Das war.
Er hat sich ja gefreut. Er hat sich ja schon gewisserweise gefreut, von wegen, dass sie nicht dieses perfekte Eheglück haben, oder nicht? Das, was er davor halt so beneidet hat.
Ach so.
In der Szene mit dem Foto. Das könnte, weiß nicht, ob das ein Bogen so dingsen soll.
I don't know.
Wo ist eigentlich Philipp Seymour Hoffmans Motorrad?
Das hat er geklaut und wahrscheinlich verkauft.
Verkauft? Das war, ich meine, ist er mit dem Motorrad bis dahin gefahren zu Doris?
Wahrscheinlich.
Kann sein.
Vielleicht.
Weiß man nicht.
Eventuell.
Wird ja nicht erwähnt.
Nee, du kannst. Theoretisch kann damit auch bis nach England gefahren sein, aber.
Über das Wasser, ne?
Weiß man nicht, aber.
An Peter.
Aber ich glaube, das ist.
Als er mit dem Motorrad weggefahren ist und dann so, boah, er fährt richtig schnell. Und dabei kommt er nicht wieder.
Ja, das war ich schon ein bisschen. Ja, ich habe danach immer so in Rami Maleks Gesicht gesehen, von mir, ich wollte auch mal. So, das ist ein bisschen traurig. Aber nee, mir die Szene auch gefallen. Die fand schön inszeniert und. Aber relativ kurz auch. No.
Ja. Eine Sache noch, weil ich mir da nicht immer hundertprozentig schlüssig bin.
Mhm.
Wie viel glaubt Lancaster selbst von dem, was er erzählt?
Ich ich glaube, er glaubt gar nicht mal so viel von dem, was er erzählt, sondern mehr von sich selber. Also, wie sein Sohn ja irgendwie zwischendurch meinte, von wegen, yo, der macht das alles, der denkt sich das alles aus, während er gerade reingeht. Ja. Das fand ich, da gut, hab ich an die Szene davor gedacht, mit der Frau bei diesem pompösen Haus, wo er diese Frau da hypnotisiert hat, sozusagen, und dann dieser Mann sich gegen ihn gestellt hat und dann versucht hat, gegen ihn zu argumentieren. Und da hat er immer mehr neue Erklärungen gefunden. Das hat schon dann da wieder Sinn ergeben. Ich glaube, dass er das auch oft als Mittel zum Zweck sieht, also dass er das eigentlich nicht hundertprozentig glaubt, dass er mehr an sich selber dabei glaubt und das mehr als Mittel benutzt, um Geld zu machen. Aber ich schätze mal, einen gewissen Teil glaubt er schon an die generelle Philosophie, dass man halt nicht einfach nur Mensch ist, der danach stirbt und weg ist. Ich glaube schon, also laut ihm ein Wessel.
Ja, also ich habe ihm das schon abgekauft. Also wenn ich jetzt eine Skala von 1 bis 10 sagen würde, würde ich so eine 6 oder 7 sagen. Also wie viel, ja. Besonders weil er am Ende, also ich meine, das ist ja nicht gelogen gewesen, oder? Als er gesagt hat, von wegen, dass Freddy und er sich aus dem letzten Leben kennen und da zusammen gearbeitet haben. Oder bin ich gerade einfach nur komplett verarscht worden?
Das wirkte halt ja, authentisch, eben. Ne?
Aber er wirkte ja im ganzen Film authentisch.
Aber dann gibt es dann wieder diese Szene, weißt du, bei dieser Convention, die haben, wo das neue Buch vorgestellt wird. Und dann kommt Laura Dern an so, can you recall? Und das wurde ersetzt durch can you imagine? Und dann so, ja, ändert das nicht alles, also komplett alles? Und dann flippt er komplett aus. So, was willst du eigentlich? Und
er sieht das als Angriff. Wie soll es Beleidigung an seine Person und nicht an seinem Werk. Deswegen schätze ich mal, ist auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber halt schon so einer, der sich denkt, yo, ich denke anders, Bitch. So.
Ja.
Genau. Ja. Wow, okay, krass, das eröffnet tatsächlich ganz viele Ebenen.
ich hab mir die Frage davor auch noch nicht gestellt, muss ich ehrlich sagen.
Ich sehe gerade die most popular review of Letterboxd zu The Master is Lancaster Dodd is just Tyler Durden for people who know how to read.
Was? Okay.
Das ist funny.
Das ist schon lustig, aber ich verstehe es nicht ganz.
Ich weiß auch nicht genau, was es mit Fight Club zu tun haben soll. Ja. Vielleicht ist Freddy ja eigentlich Lancaster Dodd.
Nö.
Und Leute, das hab ich mich aber auch wirklich gefragt. Ist die optisch, also das die äußere Ähnlichkeit zwischen Doris und Amy Adams gewollt? Ich finde, die sehen sich wirklich ähnlich.
Und der Tochter auch. Und fast alle Frauen, die in diesem Film kommen, sind rothaarig.
Ja, stimmt.
Schon echt krass.
Bis auf Laura
Dern. Es gar nicht so viele rothaarige Frauen.
Stimmt, oder sie drei geschafft.
Ja, Paul Thomas Anderson hat ein großes Casting-Department, ne? Der findet die alle.
So gibt du so eine Handvoll rothaariger Menschen auf der ganzen Erde und jetzt rein zufällig drei gefunden. Die ungefähr.
Ja, also wie so Pokémon. Ich fange Ich stecke sie in meinen Film.
Genau. Aber nee, stimmt. Ich habe auch zwischendurch gedacht, okay, kommt noch irgendwie ein Plot-Twist, wo dann gesagt wird, dass Amy Adams-Figur eigentlich die Doris ist, aber dann, ich wusste halt nie, also zwischenzeitlich wusste man ja nicht, wie alt die einzelnen Figuren sind.
Ja.
Weil da, als er als Matrose da zu Doris hinkam, war er, glaube ich, auch schon über 30 oder sowas und da sah er aber genauso aus wie in den anderen Szenen auch. Deswegen war es für mich immer nicht ganz schlüssig, wann, zumindest bis es halt gesagt wurde, es wurde irgendwann gesagt, 1950 spielt das und die andere Szene war 1942, glaube ich, wo die sich das letzte Mal gesehen haben. Davor wusste ich nicht ganz genau, wie man das einordnen kann von der Zeitleiste her und ob da nicht vielleicht noch ein bisschen springt. Und dann musste ich an Arrival denken und dachte mir so, kommt jetzt noch ein Plot-Twist, wo eigentlich alles umgedreht wird? aber nee, wurde zum Glück, also nicht zum Glück nicht, aber hätte irgendwie auch ein bisschen komisch, weiß nicht, ob da ein Plot-Twist reingepasst hätte.
Ich habe auch zwischendrin immer mal wieder so gedacht, okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? So wie du vorhin gesagt hast, Victor, von wegen, so, was willst du mir erzählen? Komm ran, so von wegen, ne? So dieses, dieses, okay, geht's vielleicht um Zeitreisen? Ist die Szene zwischen Freddy und Doris, ist die überhaupt wirklich passiert? Solche Sachen, aber zum Glück musste ich nicht so viel nachdenken. Übrigens, Cinema Strikes Back hat heute vor einer halben Stunde eine neue Kritik hochgeladen. Goodfellas. Zu Goodfellas, den, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Ne? Lustiger Zufall.
Hm. Ach, übrigens noch, apropos CSB, ich weiß nicht, Victor, schaust du den Kanal?
Ab und zu.
Die haben ja dieses Quizformat für eine Handvoll Donuts, ne?
Ja. Ich hab die lange nicht mehr geguckt, sorry.
Ja, kein Ding. Nee, weil vor ein paar Tagen haben die eine neue Folge gedroppt und die haben die dann das erste Mal online gemacht. Und es gibt immer eine Zuschauerfrage, bei der die dann irgendwie als Frage gilt, irgendwie als Bonusrunde oder als Einsteigfrage oder sowas. Und da wird halt jede Woche, also jedes Mal, wenn das Format rauskommt, das einmal so im Monat ist oder so, wird halt eine Frage ausgewählt und die wird dann auch gestellt an die Kandidaten. Und diesmal war das tatsächlich meine, da habe ich mich super doll gefreut.
Krass.
Und zwar habe ich die anders gemeint, aber sie hat in den Kontext dann doch noch reingepasst, weil es war so ein Quiz von den nicht besten Filmen, aber von allen Filmen der 2000er Jahre. Deswegen gehe ich davon aus, dass es von 2000 bis 2009 ist. Mhm. Aber er meinte tatsächlich die von 2000 bis 2019 bzw. 20. Und deswegen hat er meine Frage dann so vorgelesen, aber es hat trotzdem noch Sinn gegeben. Aber nee, das würde ich nur noch jetzt erwähnen, dass ich jetzt prominent bin.
Hm. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ja, es ist so ein kleiner Funfact, aber das hat meinen Tag gemacht, wenn du es auf Englisch sagen würdest, würde das mehr Sinn ergeben. Genau. Gibt es noch was besprechen bezüglich The Master oder will noch jemand was loswerden?
Eine Sache zum Look.
Ja, gern.
Weil Erik, glaube ich, ganz am Anfang meinte, dass er den Look ganz spannend fand. Mhm. Das war tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der ersten Filme, die jetzt quasi in der jüngeren Zeit wieder angefangen haben, auf 70mm zu drehen. Mhm. Und zwar anders als, also zu drehen und dann auch wirklich gezeigt wurden auf 70mm. Der Film hat das aber ein bisschen anders gemacht, so beispielsweise aus Dunkirk oder Hateful Eight kennt man ja, dass das 70mm halt auch ein krasses, halt vor allem im CinemaScope-Format ist, jetzt nicht ganz CinemaScope, aber ein bisschen höher als das CinemaScope-Format. Und was Paul Thomas Anderson gemacht hat, ist quasi, er hat es in dieses normale Breitbandformat reingesteckt und einfach die Seiten abgeschnitten.
Ja.
Und dadurch hat es aber immer noch diese sehr feine Ästhetik von 70mm Filmen und so viel noch zum Look.
Ja, das ist auf jeden Fall sowas wissen nicht viele, ne?
Das ist aber ein schön gefilmt auf jeden Fall. Ja. Das hat dem ganzen Film gut getan, wenn man ein anderes Bild benutzt.
Ich wollte übrigens noch sagen, dass mir der Film gefallen hat, weil ich Amy Adams sehr attraktiv
finde. Nicht schon wieder.
Nice.
Nein, aber es ist so ein Running Gag bei uns. Ich habe in der zweiten Folge oder so habe ich gesagt, dass ein Film schon ziemlich viel Sympathiepunkte bei mir sammelt, wenn ich die Hauptdarstellerin attraktiv finde. Und das klingt ja super sexistisch, aber es ist halt einfach so eine rein subjektive, irrationale Wahrnehmung von mir. Und
es ist sexistisch.
Warum ist das sexistisch? Okay, diese Diskussion hatten wir schon mal, aber nee. Amy Adams sehe ich sowieso sehr gerne. Die hat, wir haben jetzt viel über Rocky Phoenix und Philips Team Hoffmann geredet, aber Amy Adams ist auch eine unfassbar gute Schauspielerin, die auch nie wirklich genug Credit dafür gekriegt hat. Wie Arrival? Zum Beispiel für Arrival.
Ja, aber auch in diesem Film ist sie irgendwie so der Schatten, der über allen anderen schwebt.
Ja. Sie ist der richtige Master.
Dieses allsehende Auge irgendwie. Ja.
Mhm. Stimmt, und sie ist halt so eine starke Frauenfigur, die halt auch die zwar die ganze Zeit gut bis zum Ende hin schwanger rumläuft. Ich weiß nicht genau, was die Intention dahinter war, dass man die Figur halt schwanger vorkommen lässt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie unterbewusst
vielleicht wurde. War sie wirklich schwanger, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Das wäre lustig, wenn das da einfach mit eingebaut wurde, weil sie halt wirklich schwanger war, aber hat sie Kinder?
Ich glaube schon, ich weiß es nicht.
Ich bin kein
Amy Adams Efficient habe.
Wir haben ja ganz viele Leute, da gibt es so eine riesen Fanbase zu, die unbedingt einen Oscar für sie haben wollen. Amy Adams, Kindheit und Ausbildung. Persönliches. Adams ist seit dem 2. Mai mit dem gleichaltrigen Schauspielkollegen Darren Legayo verheiratet, mit dem sie zuvor bereits 13 Jahre liiert und 7 Jahre verlobt war. Am 15. Mai 2010 wurden die beiden Eltern einer Tochter.
Wann? 2010.
Und okay, der Film kam dann 2012 raus, deswegen weiß ich nicht, ob das...
Boah, der Film wurde davor ja gedreht.
Ja, aber 2 Jahre vorher? Oder 3 Jahre vorher, wenn das Kind 2010 zur Welt kam? Naja.
Unwahrscheinlich.
Ich habe das gerade nachgeschaut. Es war kein echter Bauch. Es war eine Prothese.
Das macht jetzt den ganzen Film kaputt.
Ja. Ich bin nicht schlecht.
Ja, das wäre was fürs nächste Mal watchen, rausfinden, warum sie schwanger sein musste. Oder es war vielleicht einfach nur, vielleicht hätte Paul Thomas Anderson, ich will mal Edison sagen,
Thomas Edison.
Hätte richtig Bock.
Ja. Wow.
Aber ja. Ich will nochmal sagen, danke für die Empfehlung für diesen Film. Ich bin froh, dass ich den gesehen habe. Ist eine Bereicherung für mein Filmwissen.
Ich würde sagen...
Ja, gerne, freut mich.
Ich würde sagen, also mir hat die Folge super Spaß gemacht. Ich finde sowieso immer eine Ehre, mit dir reden zu können. Auch weil deine Felix, weil deine, nein, Victor, deine, sowieso Felix, du natürlich auch, aber deine Stimme habe ich, glaube ich, sogar schon mal mit Christoph Waltz verglichen, weil diese sehr ruhige Art und Weise zu erzählen, dass man unbedingt aufpassen möchte, was ihr sagt, weil man das so interessant irgendwie darlegt und so, weiß ich nicht. Das ist, wollte ich nochmal kurz rumschleimen. So, und ich hätte dich auf jeden Fall mega gerne nochmal dabei. Wir werden wahrscheinlich mehrere Wiederholungstäter hier haben, wenn du auch nochmal Bock hast. Vielleicht finden wir irgendwann in den Wüsten Mexikos die Schatulle, wo die DVD von Punch Drunk Love drin ist.
Aber es wäre auch interessant zu sehen, wenn man mit dir, Victor, über
Fast and the Film Furious reden.
Ja, genau. So, ich habe auch keinen einzigen Fast and the Furious Film gesehen. Ich will es auch eigentlich gar nicht. Aber ja, wie du darüber
aber reden da willst. Hätte ich an sich Bock drauf. Also sowieso bitte nicht Transformers. Ich hab den vierten im Kino gesehen damals und ich bin halt legit während der Kampfsequenz eingeschlafen. Ne, das hat sowas Beruhigendes, ja. So, weil die Filme ja auch total scheiße gemischt sind vom Soundmix her und dann ist der Bass so richtig so, wiegt dich so in den
Schuh. Ja, das ist ja so funny. Ja. Dann noch mit einer Flasche Bacardi oder so. Richtig. Das kommt noch von uns.
Nee, oder Berliner Luft, ja. Weil dann zumindest drehe ich dann schön aus dem Mund.
Das müssen wir dann aber irgendwo machen an so einem Table. Also.
Ja.
Müssen wir, ich weiß nicht, ob das so funktioniert auch beim PC.
Ja, mal gucken. Aber ja, Victor, was ich übrigens, wenn du sagst, du arbeitest mal an deinem Film, ne? Und an einem Spielfilm, ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich will dir auch gar nicht helfen. Aber ich fänd's mal ganz interessant, mal dabei vor Ort zu sein. Also mal so über die Schulter zu gucken, weißt du? Das fände ich, ja. da wäre ich voll gerne dabei mal.
Vor unserem Master.
Genau, wir brauchen unseren Master. wenn du mal nochmal irgendeine Produktion hast. Also ich habe immer Zeit, ich habe immer Bock. Ich könnte dir natürlich auch helfen, aber ich habe halt nicht, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Wert dazu bringe, aber ne, also ich wollte nur sagen, ich wäre da auf jeden Fall sehr interessiert dran, Felix bestimmt auch.
Ach, naja, ja, so, natürlich.
Wir sind ja in Kontakt.
Genau. Sowieso, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, können wir ja mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Oder einen Eistee.
Klar,
oder
auf jeden Fall.
Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, wir bedanken uns fürs Dabeisein. Guckt euch The Master an, guckt euch die Filme von Victor an. Wie findet man die? Sucht man einfach nur Victor Gutei?
Ja, einfach suchen. Oder für den Kurzfilm und alles wird wie früher, genau. ... Also 3 Punkte hinter
eingeben. Oder BT Studios oder sowas, da findet man das alles.
BT Studios. Ja, nee. genau, aber auch unter Hank Productions findet man noch gute Kurzfilme. So, und
muss man ganz schön lange gucken.
Ja.
Flamingo.
Ja. So, und wir bedanken uns und zum dritten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn es dann wieder heißt.
Oh, hallo.
Victor Gutei und Hank Productions vereint.
Ob du richtig stehst, sagt ihr, wenn das Licht angeht, was?
Okay. Mögen die Macht mit dir sein.
Wir beenden das einfach.
Okay. Ein Ring sie zu knechten.
Ich drücke jetzt, auf aus.
Okay? Sie zu finden.
Ich drücke jetzt auf aus.
Ins Dunkel zu... Was?
Tschüss.
Okay, was? Tschüss.
Ciao.